Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Diesmal gibt's vorab eine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Wenn das ein Thema ist, das euch selber oder euer Umfeld betrifft, dann passt bitte gut auf euch auf beim Zuhören oder es gibt die Folge vielleicht sogar ganz. Falls ihr jedoch nicht persönlich betroffen seid, bitte ich euch trotz des schwierigen Themas zuzuhören, denn leider ist diese Gewaltform viel zu verbreitet, um einfach wegzusehen. Heute spreche ich mit Lena Jensen. Lena macht unfassbar wichtige Aufklärungsarbeit zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder auf Social Media, denn ihr wurde das ebenfalls im Alter von 2 bis 6 Jahren angetan. Die Täter wurden trotz medizinischer Gutachten und Zeugenaussagen von anderen Kindern nie verurteilt. Darum holt Lena sich ihre Macht zurück, indem sie über ihre Erfahrungen öffentlich spricht, über Täterstrategien aufklärt und sich für den Schutz von Kindern einsetzt und ihr heutiges Leben nach dem Trauma zeigt, als Mama, als Ehefrau und als Unternehmerin. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch schon richtig doll.
Ich bin so ein großer Fan von deiner Arbeit, weil ich finde, es ist so wichtig, einerseits über das Thema aufzuklären, andererseits aber vor allem auch aus betroffener Perspektive, weil es ist so wenig greifbar, dieses Thema. Und ich glaube, viele machen da gerne die Augen zu. Aber wenn man dann jemanden sieht, die sich hinstellen und sagt, nein, das existiert und ich bin davon betroffen, das, glaube ich, macht ganz viel mit den Menschen.
Ja.
Wie war das so für dich, als du angefangen hast, das zu teilen? Wie waren da die Reaktionen?
Also tatsächlich hatte ich Angst erst, weil ich das nie jemandem vorher erzählt habe, außer halt meiner engsten Familie. Und dann hatte ich den vorher gefragt, also hatte ich die vorher gefragt, ob ich das teilen kann. Und dann habe ich mir erstmal das Go natürlich auch abgeholt. Und weil die ja auch ein Teil davon sind. Und dann musste ich mit meinen Freundinnen auch nochmal darüber sprechen, weil die das auch alle nicht wussten. Und ich dachte, bevor ich das dann so teile, will ich das erstmal persönlich machen. Und dann habe ich denen das alles erzählt. Und dann kam was Krasses raus, weil der Hälfte, denen ich das erzählt hatte, haben mir dann erzählt, dass ihnen das auch passiert ist. In der Kindheit. Von unterschiedlichen Tätern nochmal. Aber das hat mich so schockiert. Auch ähnliche Strukturen, ähnliche Geschichten. Und ich dachte so, Wahnsinn, wir kennen uns über 10, 15 Jahre teilweise und wir haben nie darüber gesprochen. Wir hätten uns ja all die Jahre so haben können und darüber austauschen können, aber wir dachten jeder für uns, dass wir so alleine sind. Und das hat mich ja erstmal schon schockiert. Und als ich dann damit an die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich halt irgendwie schon damit gerechnet, dass mich Leute eklig finden, dass sie mir irgendwie nicht glauben. Also so alles, was man eigentlich so kennt, auch von früher. Und dann war aber das totale Gegenteil der Fall. Also echt viele haben sich bei mir gemeldet, auch von früher, die mir dann erzählt haben, dass ihnen das auch passiert ist. Also wir haben einfach unfassbar viele Menschen erzählt, dass sie auch Berührungspunkte mit diesem Thema haben, was mich halt auf der einen Seite voll traurig gemacht hat, aber auf der anderen Seite hat mir es halt auch voll die Augen geöffnet. Also wie vielen das einfach doch irgendwie so geht oder jemanden kennen, dem das so geht.
Das fand ich auch richtig spannend. Also man kennt ja so die Zahlen, 1 bis 2 Kinder in jeder Schulklasse, aber damit kann man irgendwie so wenig anfangen. Aber wenn man das sieht, ich finde, man sieht es auch in deinen Videos oft in den Kommentaren. Da schreiben ja dann auch ganz viele, dass sie ebenfalls betroffen sind. Oder einmal hast du, glaube ich, geschrieben, dass man eine Faust posten soll, wenn man auch betroffen ist. Das waren ja hunderte Kommentare darunter. Und das zeigt aber auch einfach, wie wichtig deine Arbeit ist. Weil ich finde immer noch, mit so Zahlen und Statistiken können wir wenig anfangen. Die berühren uns nicht. Aber persönliche Geschichten schon und es zeigt ja auch wirklich in deinem Umfeld, es braucht dann eine mutige Person, dass sich alle öffnen können. Und
ja,
wie du ja, sagst, voll. Wie schön das gewesen wäre, wenn ihr euch die ganzen Jahre da hättet unterstützen können.
Ja, absolut. Und meine Mama, das war ja auch damals ein Thema, dass die, also für viele haben ja immer gefragt, warum meine Mama das nicht gemerkt hat und so. Und das war halt auch immer ein Thema, weil sie immer gesagt hat, das passiert nur anderen, das passiert nicht uns und das sind so Einzelfälle und das passiert nur bei Kidnapping, also auch einfach totale Unwissenheit und so ein Ausblenden. Und sie, immer wenn ich sie sage, so was hätte denn anders sein müssen oder was hättest du dir so gewünscht? Und dann hätte sie, das Einzige, was sie wirklich sagt, klar, man kann Präventionsarbeit leisten, man muss Kinder stärken und dass das alles natürlich auch Grenzen waren, das ist alles ultra wichtig. Sie meinte aber, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass man das überhaupt für möglich hält. Also, dass einem das überhaupt passiert, dass man das nicht so ausblendet. Und das ist einfach so simpel, aber trotzdem so schwer gleichzeitig.
Ja, das ist mir auch so ein Herzensanliegen, weil die Leute machen da sofort die Augen zu. Keiner kann sich das vorstellen. Ich ja auch lange. Also das muss ich schon auch zugeben. Ich habe das auch immer für ganz abwegig gehalten. Und ich spreche an verschiedenen Hilfetelefonen mit gewaltbetroffenen Frauen. Und ganz, ganz oft geht es um Kinder. Entweder, weil sie das selber in der Kindheit erlebt haben oder Mütter, die anrufen wegen ihren Kindern. Und das sind so verbreitete, richtig auch Strukturen. Also es ist ja wirklich ein strukturelles Problem, gar nicht so Einzelfälle, die jetzt irgendwie ihren Trieb gerade nicht unter Kontrolle haben, sondern das ist ja wirklich mit System. Und das öffnet einem schon sehr doll die Augen. Und ich kann verstehen, dass das ein Thema ist, das möchten viele nicht wissen. Also ich verstehe auch, warum man sagt, ich möchte da wirklich die Augen zumachen. Aber erst, wenn wir darüber reden, passiert auch was. Hattest du das jetzt durch deine Arbeit auch schon, dass da Leute geschrieben haben, durch deine Videos hat es mir die Augen geöffnet und jetzt tatsächlich habe ich was aus meiner eigenen Kindheit erinnert oder in meinem Umfeld was festgestellt oder vielleicht sogar bei meinen eigenen Kindern?
Ja, also erstmal ist es ja auch so, Angst ist ja total in Ordnung und legitim, aber die Angst darf uns eben nicht lähmen. Und ganz oft gibt uns, also mir hilft zum Beispiel immer, wenn ich die Sachen verstehe, dann fühle ich mich, dass ich das mehr unter Kontrolle habe und dann nimmt mir das auch die Angst. Und deshalb versuche ich ja, das so zu erzählen, dass die Leute zuhören, damit sie die Sachen verstehen, dass sie über diese Angst hinausgehen. Also, dass es erstmal Angst macht, aber dann merken, okay, ich tue jetzt alle diese Sachen, das gibt mir auch irgendwo so eine Sicherheit, aber mehr kann ich nicht machen. Also irgendwann heißt es ja auch loslassen, ich kann mein Kind nicht einsperren, ich kann es nicht überall jeden verdächtigen oder so. Es geht ja einfach darum, es für möglich zu halten, ohne in diese Angst zu verfallen sozusagen. So dazu. Und ja, seitdem ich die Arbeit mache, am Anfang dachte ich immer, das bringt gar nichts. Also wirklich ganz oft saß ich da so und denke so, okay, was machst du ja eigentlich? Ob das jetzt überhaupt was bringt? Ich bin weder, also ich, vielleicht muss ich in der Politik sitzen, vielleicht muss ich irgendwo, keine Ahnung, Dinge machen, dass ich wirklich direkt was bewegen kann und dass sich überhaupt was bewegt. Und dann fing das irgendwann an, ich weiß gar nicht mehr genau wann, dass mir die ersten Betroffenen geschrieben haben, dass sie sagen, Lena, ich, durch deine Videos, und daran habe ich nie gedacht, dass das auch junge Mädchen schauen und junge Jungs, die sagen, ich habe es geschafft, aus diesen Fängen von meinem Täter zu gehen und bin jetzt in einer Klinik. Oder ich habe es geschafft, mich davon jetzt zu lösen, weil gerade in so Familiensystemen, wenn es jetzt zum Beispiel der Opa ist oder der Onkel, da gab es zum Beispiel eine Geschichte, dass der Opa immer das dem Mädchen halt gesagt hat, er bringt sich um, wenn es geht. Und hat es immer weiter sexuell missbraucht und das damit so unter Druck gesetzt. Und das Mädchen wollte nicht, dass der Opa sich was antut. Und das Mädchen ist immer wieder versucht, das ist immer wieder weggelaufen, aber ist dann immer wieder zurück. Und sie meinte, sie hat diese Struktur dann erst erkannt, Missbrauch davon. Und dann habe ich aber auch noch andere betroffene Nachrichten bekommen, die halt auch erzählt haben, dass sie es einfach geschafft haben, jetzt eine Therapie zu machen, dass sie geschafft haben, keinen Kontakt mehr auch so zum Täter zu haben, weil ganz oft, das verstehen auch viele nicht, ist, dass halt es schwer ist, sich vom Täter zu lösen, dass es halt nicht so ist, oh, der tut mir jetzt was Böses und ich will da jetzt weg, sondern es ist einfach wirklich so ein, du bist so gebrainwashed, dass du da immer wieder hingehst und so retraumatisiert wirst und dich davon irgendwie nicht loseisen kannst. Und dadurch passiert ja auch manchmal diese übergenerationalen Traumata, also dass dann auch das Enkelkind und also dass es dann immer weiter quasi so passiert in den Familien. Und aber teilweise auch LehrerInnen oder ErzieherInnen oder beim Jugendamt haben ja auch schon Leute geschrieben, dass sie die Zeichen besser erkennen konnten, dass sie Fälle besser einordnen konnten. Und dann dachte ich jedes Mal so, oh, krass, das hätte ich einfach nicht gedacht, dass die Leute das so aufnehmen können und ja, so in ihren Berufsalltag einbringen können. Und da habe ich auch so verstanden, dass ja, wir sind alles so kleine einzelne Körner, aber zusammen sind wir so ein großer Ball. Und wenn wir uns mehr zusammentun, weil ich habe mich ein Leben lang so alleine gefühlt mit meiner Geschichte. Und jetzt, wo ich das Gefühl habe, dass wir uns alle viel mehr vernetzen und untereinander supporten, habe ich so das Gefühl, haben wir eine ultra krasse Macht. Also, dass wir wirklich auch was bewegen können, also im positiven Sinne sozusagen.
Dafür liebe ich auch einfach Aufklärungsarbeit auf Social Media. Ich finde, das ist so eine tolle Form von Aktivismus, weil als du gerade gesagt hast, du hast überlegt, soll man nicht besser in die Politik gehen? Ich denke da immer, also ich komme aus der Ecke,
So richtig was bewegen kann man da auch nicht. Ja, also du musst ja innerhalb der Koalition erstmal dich auf irgendwas einigen und dann innerhalb deiner Partei dich auf irgendwas einigen und dann mit den anderen Ministerien. Also bis man da was bewegt, da kommt dann irgendwie der allerkleinste gemeinsame Nenner raus. Und bis man das dann in die Jugendämter und Schulen gebracht hat, das dauert auch nochmal. Und dass du mit deinen Videos, du musst ja überhaupt gar keine Kompromisse eingehen. Du kannst es sagen, wie es ist. Und dass das dann so direkt ankommt bei LehrerInnen im Jugendamt, bei Eltern, das finde ich richtig, richtig besonders. Ich habe direkt so viele Fragen zu dem, was du gesagt hast.
Wow.
Weil das ist mir auch in deiner Aufklärungsarbeit total aufgefallen. Das war mir vorher nicht so klar, dieses Thema, man irgendwo liebt man die Person vielleicht sogar oder man ist an die Person gebunden, die die Gewalt ausübt, weil man es ja auch gar nicht anders kennt und weil damit ja auch bewusst gearbeitet wird. Hat dich das auch überrascht, das so festzustellen, so das ist hier Gewalt und das ist keine echte Liebe?
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde immer wieder gefragt, ja, hast du nicht überlegt, deinen Eltern das vorher zu sagen oder so? Und jedes Mal war ich aber an so einem Punkt, wo ich so dachte, also egal wie oft ich mich zurückerinnert habe, ich erinnere mich an keinen Punkt, wo ich jetzt dachte, das ist jetzt falsch, ich muss meinen Eltern das sagen, die müssen mich jetzt hier rausholen. Es ist eher so wie bei Stranger Things, wo die in dieser, wer das auch geguckt hat, in dieser Welt leben und es nicht checken, dass sie in dieser, dass sie da in diesem Bewusstsein sind sozusagen. Und das ist einfach so eine Welt, in der du also wie so eine Ideologie, die du dann glaubst und die dann irgendwie deins ist auch und die du auch beschützen willst sogar. Und wo du dann auch selber, also ich war wirklich kurz, also bevor es aufgeflogen ist, ich war auch an dem Punkt, wo die Täter dann mir gesagt haben, ob ich nicht mal Freundinnen mitbringen will und so. Und ich habe ja auch selber schon im Kindergarten halt sexualisierendes Verhalten gehabt, was nicht zu meinem Alter gepasst hat. Also war einfach übergriffig auch zu anderen Kindern. Und wir wurden ja auch während der Tat, also während wir da waren, gezwungen, untereinander Handlungen zu vollziehen. Also wir wurden selber schon zu Tätern auch gemacht. Und das ist einfach dann so ein Kreislauf, wenn du da noch längere Jahre drinne bist, wo du dann irgendwann, glaube ich, nicht mehr rauskommst. Und ich hatte schon so Gewaltgedanken. Also es war schon wirklich, glaube ich, an der Schwelle und am letzten Punkt, dass man das noch so umdrehen konnte. Und ich hatte erst, als meine Mama mir dann gesagt hat, dass das nicht okay ist, was da passiert ist, das ist mir auch innerhalb einer Spieltherapie wirklich nur rausgerutscht, also ohne dass ich so drüber nachgedacht habe. Und nur weil meine Mama mit mir dann auch zur Polizei gegangen ist, weil hätte sie es nicht gemacht und nur gesagt, das ist nicht okay, aber wir machen hier jetzt mal nichts, wir wollen keine Aufsehen erregen oder sowas oder keine Ahnung, dann hätte ich mein Leben lang, glaube ich, immer gedacht, ob das wirklich falsch war, nur weil sie es gesagt hat. Aber dieser Schritt zur Polizei hat mir so gezeigt, oh, hier ist was nicht rechtens. Die Polizei ist ja ein übergeordnetes System, wo wir jetzt, also die mir auch sagen, dass das falsch ist. Und auch wenn es quasi dazu gekommen ist, dass das Verfahren nachher eingestellt worden ist, war es trotzdem so, dass ich erst da verstanden habe, dass das wirklich nicht okay ist. Und das ist eigentlich auch echt krass.
Das ist richtig krass. Trotzdem, was du so erzählst, die Gedanken zu der Zeit, du warst ja 6 Jahre alt. Also wenn man sich jetzt heute so 6-Jährige anguckt, echt kleine Kinder. Und die Gedankengänge, von denen du erzählst, die wirken aber viel erwachsener. Also ich kann mir vorstellen, dass man durch das Trauma auch einfach sehr viel reift und sich viel mehr Überlegungen macht.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch, also wenn ich an die Zeit zurückdenke, fühle ich mich auch innerlich erwachsener, weil du schon ganz andere Verantwortung trägst. Also da waren ja auch kleine Kinder, wo ich dann die Entscheidung fällen musste, okay, biete ich mich jetzt an, damit denen nichts, weil ich halt, bei mir war das irgendwie so, dass ich das dooferweise irgendwie besser aushalten konnte. Also ich habe es nicht abgespalten oder so, sondern ich konnte es irgendwie, ich war zwar super verkrampft, aber ich konnte es so in meinem Körper verkrampft festhalten. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und wenn ich dann so kleine Kinder gesehen habe, die dann da so schreien, dass ich die davor bewahren wollte. Oder halt, also es gab immer wieder so Momente, wo man halt einfach Entscheidungen getroffen hat, die weit von kindlichen Entscheidungen drüber hinausgehen und einfach Sachen getragen hat, wo das Gehirn, glaube ich, irgendwie anders reifen musste zu der Zeit. Irgendwie.
Ja, das finde ich so krass. Also ich höre das ganz viel tatsächlich auch in meiner Beratungsarbeit, dass da wirklich viele sagen, ich halte das lieber selber aus, als dass es jemand anderem angetan wird. Also dass die sich auch Vorwürfe machen, einfach nur Gewalt mitzubekommen von jemand anderem.
Ja, das ist schlimmer.
Und das finde ich schon krass.
Ich finde das sogar schlimmer. Also ich finde es schlimmer, das zu sehen, anstatt das selber zu erleben. Es ist auch so komisches, so, ich weiß auch nicht, warum das so ist, so psychologisch, aber.
Aber es ist beeindruckend. Also es zeigt ja irgendwie auch eine krasse Stärke, dass man das so kann und eine heftige Empathie. Also das ist, glaube ich, einfach super menschlich, dass man so ist, aber es ist trotzdem schrecklich. Also weil die Täter, die würden niemals irgendwas tun, was nicht ihnen selber nützt und zu ihrem eigenen Vorteil ist. Was ich mir gerade auch gedacht habe, als du das gesagt hast mit den Jungs und Mädchen. Also ich bin in meiner Arbeit, rede ich immer sehr binär, weil das ist, was ich kenne, Gewalt gegen Frauen durch Männer. Aber es betrifft ja alle Geschlechter. Und wenn es zu dem Thema sexueller Kindesmissbrauch kommt, dann sind es ja nun mal TäterInnen. Also es gibt auch Frauen, die Täterinnen sind. Primär natürlich auch da Männer, aber die Betroffenen sind auch geschlechtsübergreifend. Hat dich das auch überrascht? War das auch deine Erfahrung?
Ja, also bei uns war auch eine Frau integriert, aber die war eher so im Hintergrund, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, eher durch die Männer gesteuert. Also es ist ja so was ich jetzt gelesen hatte vom UBSKM war ja, also die unabhängige beauftragte Kommission für Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch ist 90% Männer und 10% Frauen und 2/3 Mädchen und der Rest halt Jungs. Und was ich auch noch krass fand, ist, dass, das hatte ich jetzt gar nicht so direkt erlebt, aber dass Mädchen mit Behinderungen irgendwie 2 bis 3 Mal so oft sexuell missbraucht werden als andere Mädchen ohne Behinderung sozusagen. Und das finde ich auch, also das ist ein Feld, worüber wir noch wohl gar nicht drüber gesprochen wird. Dass Menschen mit Behinderung unfassbar doll und oft sowas ausgesetzt werden.
Ja, absolut. Also das zieht sich auch tatsächlich durch alle Altersstufen. Also auch ältere Frauen tatsächlich mehr mit Behinderung sind mehr Gewalt ausgesetzt, weil man halt einfach vulnerabler ist. Man ist abhängiger von den Personen, die einen schützen.
Und unglaubwürdiger.
Ja.
Das ist das Riesenproblem.
Das ist echt ein Riesenproblem. Ja. Den Kindern wird nicht geglaubt. Was auch ein ganz großes Thema da ist ja bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder, Dis-Persönlichkeiten, also dass sich Anteile abspalten und sich nicht alle Anteile des Kindes oder der später erwachsenen Person an alles erinnern können. Damit habe ich auch relativ viel zu tun. Und diese Betroffenen sind natürlich absolut unglaubwürdig. Wie will man damit zur Polizei gehen und sagen, ich kann mich gar nicht an alles erinnern? Und dann wechselt man auch zwischendurch die Stimme und den Namen und die Ausdrucksweise und das Alter. Und das.
Aber ich verstehe es nicht. Wir wissen es ja schon so viele Jahre. Mhm. Ich verstehe das nicht. Warum? Ich meine, auch ist es egal, ob es Frauen sind, ob es Menschen mit Behinderung sind oder Kinder.
Mhm.
Männern wird geglaubt sozusagen, ne? Aber diese drei Gruppen irgendwie nicht. Und diese drei Gruppen sind aber die, denen das am meisten passiert. Und warum wird da nicht an einem Gutachtenformat, also wir kennen doch so viel über die Psychologie, warum wird da nicht darüber geforscht und geguckt, also wird es ja auch, aber es wird oft die Gutachtenmethoden gar nicht angewendet. Es gibt so, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, sind einfach nicht gute Gutachtenmethoden, die gar nicht die Wahrheit wirklich herausfinden können, sondern es geht vielmehr um Suggestion und so weiter. Und ich verstehe halt einfach nicht, wieso da nicht sich rangesetzt wird und geguckt wird, okay, die Person, der Aufbau ist jetzt so und so. Wie finden wir jetzt raus, was jetzt sozusagen die Wahrheit ist? Also ich glaube, dass das geht. Ich glaube nicht, dass das so ultra schwer ist. Man müsste sich damit einfach mal mehr beschäftigen. Gerade wenn in einem Machtgefälle Kind oder Frauen gegen Mann quasi so, dass das so entsteht. Also es nervt mich so. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja. Geht mir genauso. Ich finde es so frustrierend. Also ich finde, je mehr man sich da reinarbeitet, desto frustrierter wird man auch mit dem Justizsystem. Und dass da nichts passiert. Also wirklich, wie du sagst, das Wissen ist ja da. Also es gäbe diese Möglichkeiten, aber an Gerichten fehlt dieses Wissen. Du hast vor ein paar Tagen oder Wochen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie tief ich im Video sah, aber auch ein Video gemacht zu Parental Alienation Syndrome. Also dass es oft auch an Gerichten einem oder Müttern negativ ausgelegt wird, wenn sie sagen, da gibt's Gewalt gegen das Kind, auch sexualisierte Gewalt gegen das Kind, dass dann das Sorgerecht oder Umgangsrecht eher an den Vater geht, weil dann heißt es, die Mutter redet schlecht oder ist schlecht für die Eltern-Kind-Bindung und das, also Parental Alienation Syndrome, das ist so lange schon widerlegt als Pseudowissenschaft, dass das einfach nicht stimmt und trotzdem wird das genutzt.
Und sehr oft. Das ist wirklich, also ich krieg, vielleicht du früher ja auch in deiner Arbeit, aber ich krieg wirklich viele Nachrichten von verzweifelten Müttern, wo das Kind dann zum Täter muss. Also das verstehe ich einfach nicht.
Es ist so schlimm. So,
ja.
Aber man denkt ja auch generell so bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder, ich finde, wir machen nicht nur einerseits die Augen zu, aber wenn man drüber nachdenkt, denkt man, okay, wenn das passiert, dann werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wenn das aufliegt, dann ist sofort Schicht im Schacht für die Täter. Da passiert sofort was. Aber die Realität sieht ja ganz anders aus. Und bei dir war das ja auch so. Was ist da passiert, nachdem ihr zur Polizei gegangen seid?
Ja, dann wurden wir halt befragt. Also dann kam halt, also erst war nur ich bei der Polizei. Dann kamen halt raus, mehrere Kinder betroffen waren. Dann wurden alle befragt. Wir haben dann alle die gleichen Täter benannt. Wobei man auch sagen muss, also man, jahrelang ist man unter diesem Brainwash-Ding und dann sitzt man da mit fremden Leuten. Ich war auch ohne meine Mama da drinne und als kleines Kind. Und dann soll ich so die intimsten Sachen sagen. Mhm. Und auch Tatzeitpunkt und so. Ich konnte nicht mal so richtig die Uhr lesen. Das war halt für mich richtig schwer, da qualitativ gute Aussagen zu treffen. Ich habe zwar ausgesagt, aber ich glaube, ich hätte viel besser aussagen können, hätte man mehr Zeit gehabt, mehr Vertrauen, weil die wollen ja auch irgendwann wieder Feierabend machen. Und dann sind wir halt rausgegangen, dann wurden wir auch medizinisch untersucht. Also tatsächlich auch ein paar Mal. Ich weiß gar nicht mehr so von der Zeitabfolge, wie das genau war. Aber irgendwann waren wir dann halt auch in dem Uniklinikum und da wurden wir dann eben auch unter so einer Sedierung dann medizinisch untersucht. Und da wurde eben sexueller Missbrauch auch festgestellt. Und aber eben nicht, wer das war. Ne? Es wurden halt innere Vernarbungen und sowas alles festgestellt, aber eben nicht keine DNA-Spuren oder so. Also ich glaube, die wurden gar nicht genommen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man die hätte noch finden können, weil ich schon längere Zeit auch gar nicht mehr da war. Und dann dachte man, also viele haben sich sehr sicher gefühlt und hatten auch ein gutes Gefühl. Aber dann war es so, dass die Täter natürlich auch benachrichtigt worden sind. Die wurden befragt, die waren ganz bestürzt. Und nein, können wir uns gar nicht vorstellen, wie kann man sowas tun? So, also sind ja auch charmant und beliebt. Und dann irgendwann gab es dann, weil wir halt auch von Filmmaterial gesprochen hatten, eine Hausdurchsuchung, aber halt schon lange, als die einen Anwalt hatten und auch wussten, dass das Verfahren läuft und so. Und dann wurde natürlich nichts gefunden und dann, dann war es noch so, anscheinend muss die zwischendurch trotzdem irgendwie ein bisschen Muffensausen gehabt haben, weil dann standen auf einmal immer so schwarz bekleidete Männer an unserer Haustür, an unseren Fußwegen, egal wo wir hingegangen sind. Also Bedrohung heißt ja nicht immer mit einer Waffe oder so, sondern auch einfach manchmal bloße Existenz. Und die waren halt immer da. Und auch der Täter selbst stand einmal am Gartenzaun und wollte mich damit rübernehmen sozusagen. Und dann sind wir eben zum Weißen Ring gegangen und die hatten uns dann ins Opferschutzprogramm geholt. Und dann, man muss auch verstehen, das sind zwei verschiedene Sachen, weil voll viele verstehen nicht. Die wurden ja nicht verurteilt, aber ihr durftet ins Opferschutzprogramm, also wurde euch ja doch geglaubt. Aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Also auf der einen Seite war es eine Organisation, die uns eben geholfen hat, einen anderen Namen zu bekommen, dass wir in ein anderes Haus ziehen durften und auch eine einstweilige Verfügung gegen den Täter bekommen haben. Aber auf der anderen Seite ist eben das Justizsystem, was dann irgendwie ja anscheinend dann halt einfach nicht gereicht hat ansonsten. Ich weiß auch nicht, was die ermittelt haben oder so. Es war dann irgendwann, wir waren dann in einem anderen Haus, dann mit einem neuen Namen und dann haben wir irgendwann die Post bekommen, dass das Verfahren eben eingestellt worden ist. Und meine Eltern konnten dann auch nicht mehr. Also die hatten keine Kraft irgendwie, dann noch weiter zu klagen und wollten uns auch nicht weiter traumatisieren. Ich hatte da auch schon drei Selbstmordversuche hinter mir und war dann auch in der geschlossenen Psychiatrie, weil das Problem ist auch, wenn du in so einem Verfahren bist und Aussagen machst, darfst du eigentlich nicht in Therapie, weil dann wieder irgendwas verfälscht wird und so. Und ich habe schon echt Nachrichten auch von Betroffenen bekommen, die nachher wirklich, also eine hatte sich wirklich umgebracht, weil sie nicht mehr konnte und weil sie einfach so lange Also sie durfte immer, also ihr wurde immer gesagt, mach keine Therapie, bevor es vorbei ist. Dann hat sich das so in die Länge gezogen und dann wollte sie nicht mehr. Und dann hatte mir die Freundin ihren Brief geschrieben, also mir einen Brief geschrieben und gefragt, ob ich ihre Geschichte erzählen kann, weil sie das, die einfach alle so mitgenommen davon gewesen sind. Und ich habe dann nachher auch halt dann die Therapie bekommen. Es war halt auch wirklich höchste Zeit, aber das ist auch so eine Sache, wo ich mich frage, das ist halt auch einfach krass.
Ja, das ist richtig, richtig schlimm. Und falls ihr jetzt zuhört und denkt, das kann doch alles nicht sein, das ist tatsächlich auch bei Vergewaltigung im Erwachsenenalter so. Auch das wird einem auch von abgeraten, Therapie zu machen. Also immer wenn ich das sage, das können die Leute sich gar nicht vorstellen, weil es so absurd ist und weil auch das ja widerlegt ist. Also auch das stimmt ja nicht, dass wenn man eine Therapie macht, dass die Erinnerung verfälscht. Aber trotzdem zählt es irgendwie nicht. Und auch da bei Vergewaltigung im Erwachsenenalter ist auch das, dass die Täter dann erstmal informiert werden und dann passiert erstmal lange nichts. Also das ist natürlich eine Gefahr, der man sich da aussetzt und dass dann viele sagen, ach, ich ziehe jetzt doch zurück. Das heißt dann nicht, dass es nicht gestimmt hat, sondern dass es einfach so schwerwiegende Konsequenzen hat, wenn man dieses Verfahren durchsteht. Was du gesagt hast, dass die Täter gedroht haben mit ihrer Präsenz, kenne ich auch gut. Also da kenne ich auch einige AnruferInnen, dass das eine gewöhnliche Taktik anscheinend ist, dass sie überall auftauchen. Die stehen dann da und oder sitzen da, wo man weiß, da hält sich die Person auf.
Ja, und die sagen dann einfach, wieso, ich bin doch nur hier. Ich mach doch
nichts. Genau. Die machen nichts, die gucken nur.
Ja. Das ist so krass.
Mhm. Aber es ist richtig gruselig, also dass das so alles existiert und man stellt sich das wirklich so vor. Also man denkt trotzdem, trotz allem, was ich weiß, würde ich denken, wenn man jetzt zur Polizei geht und sagt, das ist passiert, da wird sofort das SEK eingeschaltet und denen wird die Tür eingetreten und die Computer werden eingesammelt. Also dass das nicht passiert.
Heute ist es
auch
so in einigen Fällen.
Ich hoffe.
Also ich in vielen vielleicht auch immer noch nicht, also aber ich hoffe irgendwie, dass sich das verändert hat. Weil sonst haben Kinder keine Chance.
Ja, weil es ist auch eine Gefahr. Also ich will die Polizei nicht zu schlecht reden, weil die haben schon auch eine wichtige Rolle da, aber man macht sich dazu mit Tätern, meiner Meinung nach, weil das ist einfach eine Gefahr, die man in der Welt lässt, wenn man da nicht sofort handelt.
Ja.
Aber trotz allem, also ich finde, je mehr man drüber nachdenkt, desto enttäuschter wird man irgendwie ins Justizsystem. Trotzdem ist es wichtig, dass man darüber spricht und dass man auch, wenn man das möchte, zur Polizei geht. Also es ist trotzdem wichtig.
Ja, und auch nochmal zu sagen, dass es halt nicht so ist, dass viele sagen immer, ja, es bringt doch nichts und so. Ist klar, es braucht Nerven und Kraft, aber wenn ihr die Kraft habt, geht zur Polizei, weil es kann auch einfach sein, Täter haben nie nur ein Opfer, sage ich mal, in dem Fall extra, sondern halt mehrere. Und manchmal kann es halt auch einfach sein, dass ihr einer anderen Person dabei hilft, wenn ihr aussagt, dass vielleicht irgendwo anders eine andere Person auch schon über diese Person ausgesagt hat und dadurch halt was bewegt werden kann. Also manchmal kann das auch einfach nur schon helfen.
Ja, und es hat sicher den Tätern Angst gemacht. Also allein, dass sie das ganze Videomaterial loswerden mussten, dass die Polizei gekommen ist, dass sie befragt wurden, das ist ja schon wenigstens, nimmt es so ein bisschen von der Selbstverständlichkeit, mit denen die da rangehen.
Ja.
Aber mir ist es beim Thema Polizei immer wichtig, für jeden sieht Gerechtigkeit anders aus und dass man das für sich selber entscheidet, aber trotzdem leben wir in einem Rechtsstaat und ich verstehe immer, dass man sagt, Gerechtigkeit sieht eben so aus, dass es da eine Anzeige geben muss. Es sollte auch mit einer Verurteilung folgen. Aber ich habe ein Video dazu gesehen, dass man nicht immer sagen sollte, geh nicht zur Polizei, weil ich bin da auch immer sehr schnell, weil ich sehr vor, ich habe viele Vorurteile gegen die Polizei.
Ja, kann ich verstehen.
Aber tatsächlich, das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, weil es ist wichtig und tatsächlich, was da passiert, ist ja ein Verbrechen. Also ich verstehe total, dass man sagt, es ist ein Verbrechen, und das muss hier gemeldet werden. Was die Polizei da macht, ist da ja nochmal deren Verantwortung.
Ja, vielleicht nochmal zu erklären, warum ich das gesagt habe. Also ich sehe es ähnlich. Also natürlich ist mein Gefühl, habe ich viele Vorurteile und denke, man setzt sich da wieder irgendwas aus und ob es dann wirklich was bringt, ist die andere Sache und so. Aber auf der anderen Seite, also jetzt mal ein ganz anderes Denken, denke ich mir halt, wenn jetzt wirklich alle, die sowas erleben, jetzt aufstehen würden und zur Polizei rennen würden, die wären voll. Die wären voll. Da würde gar keiner reinkommen. Und für mich, in meinem Bild ist es dann nicht, dass jetzt Betroffene jeder so eine ihre Gerechtigkeit kriegt, sondern es ist für mich so ein Bild, dass wir aufstehen und uns zeigen und dass es so viele gibt, dass man das nicht mehr übersehen kann. Es ist so, als wenn wir alle auf die Straße gehen würden und sagen würde, guck mal, wie viele wir sind, ihr müsst jetzt mal was machen. Als Bild denke ich mir das so. Aber so sonst, so im Einzelfall kann ich das natürlich auch sagen, dass es nicht so toll ist.
Ja, aber verstehe ich total. Also finde ich wirklich nochmal einen guten Punkt. Ich würde auch gerne nochmal mehr über die Täter sprechen. Du sagst ja nie, in welchem Verhältnis ihr zueinander steht. Darf man auch nicht mehr, solange es da kein rechtskräftiges Urteil gibt. Trotzdem wollte ich fragen, was sind so allgemeine Vorstellungen, die wir haben über Täter? Wie sehen die aus? Wer sind die? Und was ist aber eher so die Realität?
Also ich glaube, dass wir immer denken, dass die gruselig aussehen, dass die vielleicht alleinstehend sind, dass die irgendwie immer komisch sind, dass die einfach sehr auffällig sind. Das gibt es auch. Also ich meine, wenn wir jetzt so zurückdenken, okay, also mir fallen sofort irgendwie 1-2 Leute ein, die da irgendwie in das Schema passen, wo danach auch irgendwas war. Aber letztendlich sind, glaube ich, die, vor denen wir oder bei denen wir genauer hingucken müssen, halt einfach die, wo wir es nicht gleich erkennen. Also Kindesmissbrauch findet ja oft, oder sexualisierte Gewalt an Kindern findet oft im nahen Umfeld statt. Das heißt, es sind ja Menschen, denen wir vertrauen. Also die wir bei uns zu Hause reinlassen, bei denen wir sagen würden, nee, die würden sowas vielleicht gar nicht machen. Die selber sogar sich vielleicht auch dagegen aussprechen, habe ich auch schon erlebt. Und das können genauso Täter sein. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle verdächtigen müssen, aber es heißt nur, dass wir unser Bild davon ändern müssen, damit wir, wenn wir Auffälligkeiten erkennen, kleine Grenzüberschreitungen, manchmal ist es auch ganz viel in der Sprache zu erkennen. Wir lassen uns manchmal durch die Täter, die sagen manchmal mit so einer Selbstverständlichkeit Dinge, und wir relativieren die. Also wir sind irgendwie so manchmal, ob wir jetzt People-Pleaser sind oder ob wir denken, nee, das passt jetzt nicht in meine Vorstellung, dass der so ist. Wir relativieren das dann, die Sprache, die sie eigentlich so offensichtlich erzählen. Und dann wundern wir uns und sagen im Nachhinein, stimmt, eigentlich jetzt passt das alles irgendwie zusammen. Aber manchmal sehen wir einfach schon in der Sprache so viel und wir müssen halt anfangen, wenn die sowas sagen, das ist auch ein Übergriff. Also das ist auch nicht rechtens. Also wir müssen anfangen, wieder die Sprache so ernst zu nehmen, als wäre es eine Tat sozusagen. Weißt du, was ich meine, oder klingt das komisch?
Nee, absolut. Finde ich auch. Also in dem Zusammenhang fand ich das jetzt super spannend, weil ich immer denke, so, wer gibt denn sowas zu? Aber ich glaube es sofort. Also so im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen kenne ich das auf jeden Fall, dass wir das sehen. Also die sagen das, die sagen, wie sie über Frauen denken. Und dann wird es aber so als Joke abgestempelt. Und ich finde auch,
ja,
Sprache,
genau.
Es ist kein Joke. Wenn man menschenfeindliche Witze macht, dann ist man menschenfeindlich. Also, und gerade so bei Gewalt gegen Kindern, also dass man das.
Ja, aber da ist zum Beispiel so, da haben echt auch Betroffene geschrieben, da haben dann die Täter so Witze gemacht wie, also dass sie die Kinder so sexualisiert haben. So, oh, toller Po, oder zieh doch mal das an, oder wenn du 2 Jahre älter wärst oder so. Also so eigentlich sehr offensichtlich, wo man so denkt, okay, der, also so, aber irgendwie sagt man da nichts, weil man denkt, ja, okay, der ist vielleicht einfach so.
Irgendwie. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das wurde auch ganz lange normalisiert. Also ich habe letztens so ein Interview gesehen von Ashton Kutcher, ist schon, schon älter, da waren wir noch Teenies, aber da spricht er über Hilary Duff und da war sie 15. Und dann redet er so richtig eklig über sie und ist so, ja, das ist so eine von denen, wo wir alle warten, bis sie 18 ist. Und
ja, genau. Wie kann man das da denn sehen, so, weißt du?
Ja.
Ja.
Also das war richtig krass, weil wenn man sich das jetzt so heute anguckt, denkt man so, oh Gott, was für ein widerlicher Typ. Aber damals, ich glaube, zu der Zeit war ich selber auch so 15, 16 und hätte das... Und weil man das selber dann auch schon so oft gehört hat, dass Leute sagen, ah ja, warte mal ab, bis du 18 bist, oder wenn du 18 bist, dann wärst du genau mein Ding. Das ist so normal und wir fangen damit an im Säuglingsalter. Also man sieht ja also wirklich Babys, die sagen, oh, wenn du mal erwachsen bist, dann bist du ein richtiger Verführer oder im Kindergarten zu Jungs und Mädchen. Ach, ihr werdet mal ein Paar und so. Und das ist überhaupt nicht deine Lebensrealität. Das ist überhaupt nicht angebracht, das jetzt zu sagen.
Ja, das stimmt. Abgesehen davon, dass die vielleicht auch noch gar nicht wissen, welches Geschlecht sie haben wollen oder wie sie dich definieren und so, ne? Ja.
Ja.
Oder ob sie überhaupt eine Beziehung führen wollen.
Ja, genau. Also das ist so, also ich finde es richtig, richtig absurd. Was ich in deinem Fall auch super spannend finde, weil auch das kenne ich aus anderen Fällen, dass die Täter ein komplettes Netzwerk aus sich um sich rum gespannt haben. Ich kenne das oft, dass auch PolitikerInnen involviert sind oder RichterInnen, Anwälte, dass es deshalb auch leider oft so ist, dass diese Fälle nicht verurteilt werden, weil da eben halt auch dann Täter sitzen in diesen Gerichtsprozessen. In deinem Fall war das jetzt aber ein Arzt. Wie ist der da reingeraten? Also wer hat ihn empfohlen?
Ja, meine Mama hatte, als ich so wund im Genitalbereich war, halt mit den Tätern gesprochen, weil das so Vertrauenspersonen natürlich auch waren. Und die haben ihr dann einen Arzt empfohlen, wo sie hingehen soll. Und der hat ihr dann quasi gesagt, dass es normal ist, dass sich Kinder unten im Genitalbereich rumstochern würden. Und dann hat sie natürlich danach trotzdem mich abgelassen, auch nochmal andere Ärztinnen konsultiert. Aber trotzdem, das finde ich bis heute auch immer noch richtig komisch, diese Aussage von dem Arzt und dass das auch noch die Empfehlung von denen waren. Ich habe ihn auch mal gesucht, aber ich habe den nicht mehr gefunden. Also der ist so nicht mehr ansässig. Er war damals auch ja schon relativ alt. Und was ich aber auch komisch fand, war, also wir haben ja auch zum Beispiel auch immer Filme gedreht und die dann immer an so Nachbarn verteilt und so. Und die haben die nachher auch alle so komplett geschützt. Also sie haben sich alle komplett gegenseitig so richtig krass geschützt. Und ich frage mich wirklich bis heute, wie solche Leute sich so untereinander erkennen, das denn so zugeben. Also ob das dann auch so anfängt mit so kleinen Spitzen, weißt du, dass man so irgendwie sagt, okay, und wie reagiert der andere jetzt so drauf, wenn ich jetzt sowas sage? Und dann immer das immer weitergeht und sich dann so austauscht und dann wirklich so zu einem Netzwerk wird, dass man sich so gegenseitig schützt und oder wie das, also das finde ich so krass irgendwie.
Das kann ich auch gar nicht verstehen, wie diese Netzwerke zustande kommen. An welcher Stelle habt ihr euch gefunden? Also, dass es auch so eine krasse Nachbarschaft ist.
Genau.
Das ist mir wirklich ein Rätsel. Also wenn sich das jetzt über so Internetforen irgendwie ergibt,
ja,
dann
genau.
Verstehe ich es noch.
Aber gab es damals ja nicht.
Ja, das ist nicht echt. Also
ja.
Wer hat das Gespräch angefangen?
Ja.
Und da müssen Leute dabei gewesen sein, die es doof fanden und die nichts gesagt haben.
Ja.
Also das habe ich mich auch bei Giselle Pellicot gefragt. Dieser Mann, der hat ja so viele angeschrieben und ganz viele haben gesagt, ja, ich bin dabei, aber da müssen auch Leute dabei gewesen sein, die gesagt haben, oh mein Gott, nein, das ist ein Verbrechen, das mache ich nicht. Aber keiner von denen hat eine Anzeige erstattet.
Ja.
Und das muss es da auch geben.
PartnerInnen oder Frau, also vielleicht, die müssen sich ja auch irgendwie mal geöffnet, also die müssen ja auch irgendwie vielleicht mal, vielleicht drüber gesprochen, keine Ahnung, oder vielleicht auch nicht, aber ja, wer, ja, genau. Das ist irgendwie.
Irgendwas. Also, weil das waren ja auch Familienväter, dass da niemand mal sagt, so, warum kommen jetzt hier Kinder und bringen hier Videos vorbei? Was ist auf diesem Video? Das interessiert einen doch. Also, ich würde da jetzt gar nichts Böses vermuten. Ich denke auch, es ist doch lieb, ach, hier kommen die Nachbarskinder und bringen uns ein Video vorbei, gucken wir uns mal an.
Ja. Ja, und auch die, also obwohl eigentlich wundert es mich auch nicht, weil manchmal gibt es ja auch so offensichtliche Situationen und trotzdem sind die dann alle noch cool miteinander. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon erlebt hatte, dass auch Männer übergriffig waren jetzt an Frauen und dann hat die eigene Freundesgruppe trotzdem nichts gesagt. Also
ja.
Ich weiß auch nicht, warum das so stark ist.
Ja, ich finde es auch, also das erschüttert einen so richtig, ne? Dass es einerseits so viele Täter gibt, aber auch so viele halt im Umfeld, die das tolerieren. Also ich habe jetzt ehrlicherweise noch von keinem Täter erfahren, der irgendwie den Freundeskreis verloren hat, sondern eher die Betroffenen, die darüber sprechen. Ja.
Ja, aber in meinem Fall ist es auch oft so, also jetzt nicht in meinem persönlichen, sondern bei sexualisierter Gewalt an Kindern, ist es so oft so, dass nicht die Betroffenen dann die Familie als Stützpunkt haben, sondern die Betroffenen aus der Familie gehen und der Täter in der Familie bleibt, weil die Familie sich nicht von diesem Täter lösen kann. Weil die einfach sagen, nee, wir wollen ja nicht, dass der Onkel, wir sind ja eine Familie, also dass Loyalität über Gewalt steht. Das ist so oft noch so und das ist richtig schlimm, weil da muss die betroffene Person sich, ich kriege so viele Nachrichten, Lena, der Täter ist in meiner Familie, meine Familie will aber den Kontakt nicht abbrechen, ich muss den jetzt immer sehen oder ich gehe halt gar nicht mehr hin. Also die müssen sich dann so entscheiden und das ist so krass eigentlich.
Das ist richtig krass, vor allem, was müsst ihr dafür zahlen? Den einzigen Verlust, den ihr habt, ist, dass der Täter halt nicht mehr im Familienkreis ist. Also ich finde, das ist ein Preis, den kann man zahlen. Ich verstehe überhaupt nicht, was habt ihr jetzt davon, wenn er weiter dabei ist? Es ist eine Gefahr für euch, für eure Kinder. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass selbst wenn man sagt, Kindesmissbrauch ist mir egal, dass ein Mensch, der sowas macht, in anderen Bereichen ein guter Mensch ist. Das kann ich einfach nicht glauben. Also ich kann nicht denken, ach, toll, dass er dabei ist. Bin ich froh, weil der macht so einen leckeren Kuchen. Also ich weiß nicht, warum man den da haben will. Ja. Trotzdem finde ich das auch krass, wenn man dran denkt, was du am Anfang gesagt hast. Also dass Leute nicht mal dieses ganz kurze Unwohlsein aushalten können, zu sagen, ich möchte dich nicht hier haben, du bist ausgeladen, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir. Wohingegen betroffene Kinder, so wie du, sagen, ich habe lieber den Schmerz ausgehalten, als dass andere Kinder Schmerz aushalten müssen. Also
stimmt, interessant.
Also da hattet ihr als Kinder viel, viel mehr Kraft, als jetzt so Erwachsene, die es nicht schaffen, zu sagen, nee, ich finde dich jetzt doof.
Ja, irgendwie eine Grenze zu ziehen. Ich weiß auch nicht, wieso das so vielen so schwer fällt. Also ich finde, so Familie sind die Menschen, die wir uns aussuchen und nicht, weil wir mit denen verwandt sind.
Ja, ich finde, ich sehe das echt ganz genauso. Ich finde auch, Familie ist, nur weil man jetzt blutsverwandt ist, das ist nichts wert. Also Familie macht man. Also die für einen da sind, auch innerhalb der Familie, mit denen verbringe ich gerne, gerne Zeit. Aber die, von denen man nichts hört, das ist mir dann auch egal. Also ich verstehe, das wird einem nicht geschenkt, nur weil man blutsverwandt ist.
Genau.
Aber das habe ich mich auch gefragt bei den Tätern, ob die irgendwelche anderen Konsequenzen hatten. Hast du das mitbekommen? Also zwar keine gerichtlichen, aber ja, haben die ihren Job verloren oder?
Alles weiter. Auch gleiche Nachbarschaft, gleicher Ort. Immer, ich habe die auch sogar später nochmal, das war richtig schlimm, mit Kindern nochmal spielen sehen. Und das war für mich der Auslöser, auch die Anzeige nochmal aufzurollen, also das Verfahren nochmal aufzurollen. Das wurde dann letztendlich wieder eingestellt, aber das war für mich, da habe ich so verstanden, ach so, es geht ja gar nicht nur darum, dass ich jetzt kein Recht erfahre, sondern es geht womöglich darum, dass es noch weitergeht. Und bis heute suche ich, ich finde sie einfach nicht. Also das war auch so ein bisschen der Auslöser mit, warum ich so an die Öffentlichkeit gegangen bin damit, weil ich einfach andere Betroffene auch finden wollte, weil ich konnte nicht glauben, ich meine, wir waren jetzt schon mehrere Kinder, aber ich glaube, da sind noch mehr irgendwie. Mhm. Ich glaube nicht, dass die aufhören konnten. Und ich hoffe einfach, ich kann ja nicht, das Blöde ist, ich kann nicht so viele Angaben machen, aber ich habe halt immer wieder auch mal Videos gemacht, wo ich gesagt habe, ich suche Betroffene aus dem Raum, keine Ahnung, Schleswig-Holstein, schreibt mir mal bitte oder so, die in dem Jahren irgendwie Übergriffe erlebt haben oder so, ob sich irgendwas ähnelt. Mir haben auch viele geschrieben, aber es gab noch keine so konkreten Überschneidungen oder so. Und das wäre natürlich krass. Also ich hoffe, eigentlich will man es ja nicht hoffen, aber wenn es so wäre, dann könnte man vielleicht nochmal irgendwas bewegen oder so.
Wer weiß, was noch kommt.
Ja, genau.
Irgendwann, ich denke immer noch, irgendwann muss es auflegen. Aber es ist schon hart. Also du hast ja auch so einen krassen Gerechtigkeitssinn.
Ja, das ist schlimm.
Mir geht das genauso. Man kann das nicht aushalten, dass das so ist. Ich kann das nicht ertragen, dass diese Männer weiter frei rumlaufen, dass es da kein Interesse gibt, irgendwie was zu tun. Also ich finde schon, ich weiß nicht, vielleicht das können andere auch anders sehen, aber ich denke, wenn man jetzt hier irgendwelche Leute ins Gefängnis bringt, weil sie jetzt dreimal ihren Strafzettel nicht bezahlen konnten für Schwarzfahren. Dafür sind dann irgendwie Kapazitäten da. Oder
für sowas Schlimmes, also für sowas jetzt, wo echt so Seelen kaputt gehen und wir wissen ja, oh, ich hatte jetzt auch letztens wieder eine Nachricht bekommen, Da hat ein Professor, den habe ich tatsächlich nach auch gegoogelt, das stimmte auch alles, das finde ich so krass. Der hat jetzt letztes Jahr 2025 Vorträge gehalten, der macht auch so Camps oder so, wo drin er quasi predigt. Oh Gott, vielleicht kennst du den auch, aber wir dürfen den hier nicht namentlich nennen. Kann ich dir danach nochmal sagen?
Ja.
Der irgendwie, da meinte die Lehrerin oder so, so meinte dann so, ja, der sollte einen Vortrag halten eigentlich gegen für Erziehungsmaßnahmen oder so. Und dann ging es aber darum, dass er halt da drin im Vortrag gesagt hat, dass Kindesmissbrauch, also er hat das halt so betitelt, Kindern nicht schadet, dass sie das nicht merken und dass auch, wenn jetzt eine Jugendliche vergewaltigt wird, dass sie danach nur kurz Schmerzen hat, aber es keine weiteren Auswirkungen hat. Und ich habe den danach, also der predigt das halt so, und das, ich weiß auch noch von früher, dass das einfach auch so ein Täterdenken ist, dass das halt nichts mit den Kindern macht, dass es gut ist. Die reden sich das halt auch so ein. Also das ist ja schon nicht so, also einige, ne? Ich glaube, anderen ist das auch egal, aber ich glaube, einige müssen sich das auch so einreden, damit sie es halt so machen können. Und der hat das einfach so, der hat dann wohl auch keine Gage gekriegt immerhin, aber der kann halt, der macht das trotzdem weiter. Der hat auch voll viele Bücher und so veröffentlicht. Ja, fand ich richtig krass, dass das immer noch heutzutage so, weißt du, dass jemand so was sagen kann einfach.
Ja, dass das sagbar ist, das finde ich auch echt krass. Also, dass man da echt nicht ausgeladen wird. Also, ich weiß nicht, also ich meine, so, wir haben immer Angst, irgendwas Falsches zu sagen und dann ist alles vorbei und andere stellen sich hin. Es kostet bestimmt sogar Geld, da zu diesen Seminaren zu gehen und dann kriegt man so eine Gülle.
Ja.
Ich finde es krass. Ich finde auch immer schon, wenn mir Leute so richtig schlimme so Vergewaltigungsdrohungen oder so schicken, ne? Und ich denke so, boah, ich würde das eigentlich gerne posten. Darf man ja nicht. Man darf ja keine Nachricht posten, zumindest nicht mit dem Namen
ja,
und Bild.
Ja, ich bin auch immer so.
Und dass das schon nicht geht, und ich bin mir auch sicher, würde ich das machen, würde ich dafür eher bestraft werden, als die Person, die diese Nachricht geschickt hat.
Krass, oder?
Aber ich finde das so schlimm. Bei mir hat auch mal einer sowas Pädophiles kommentiert. Und das darf man auch nicht, Videos aus einer Wut herauszumachen. Das fliegt einem um die Ohren, das muss man schon sagen. Also der hat, da habe ich über diesen ehemaligen Mitglied des Bundestages gesprochen, der so mit Minderjährigen das hatte und sich dazu auch Interviews gegeben hat. Und da hat dann einer drunter kommentiert, ach ja, 14-Jährige wollen das, ja. Und dann bin ich da aufs Profil gegangen und dann stand da auch, er ist irgendwie Erziehungswissenschaftler. Und dann habe ich das gepostet. Und ich habe nicht zum Doxing aufgerufen, falls jemand zuhört, aber man hätte es interpretieren können. Also dann habe ich wirklich so irgendwie so ein Video noch im Schlabbernzug ohne Make-up einfach so, wer bist du, dass du sowas schreibst? Ich würde gern wissen, wer du bist, und habe auch sein Profilbild gepostet. Und dann ging das relativ schnell alles. Also es hatte relativ schnell dann auch irgendwie 500.000 Aufrufe von einem halben Tag. Und dann hat es mir total Angst gemacht, weil dann haben die Leute auch schon wirklich schnell rausgefunden, wo der arbeitet und so. Und dann habe ich es alles ganz schnell wieder gelöscht. So schlimm, glaube ich, wäre das nicht. Ich glaube, das wäre nur datenschutzmäßig. Aber es war ja ein öffentlicher Kommentar.
Ja, also eigentlich müsste es ja, ich bin mir auch so unsicher bei sowas.
Ja.
Eigentlich denke ich mir so, ja, eigentlich müsste es gehen. Und ja, aber ich weiß auch nicht.
Eigentlich, bei so einem öffentlichen Kommentar, glaube ich, ist nochmal so ein bisschen Grauzone. Man darf es eigentlich nicht, aber trotzdem denke ich, das Video hatte auch 20.000 Views, das Ursprungsvideo, als er das drunter kommentiert hatte, mit öffentlichem Account. Also, aber der war ganz eklig. Also, ich will ja gar nicht zu weit reingehen, weil ich habe natürlich nicht zum Doxing aufgerufen. Ich wollte nicht, dass den irgendwer findet. Aber es ist schon, also es sind die Leute, die schämen sich nicht im Internet. Nee. Das finde ich auch echt krass. Also guck doch bei denen mal vorbei. Also ich such doch mal die Computer von den Leuten, die sowas posten.
Also, ja, es ist einfacher, als wir denken. Wirklich.
Ja.
Also die haben auch, also ich meinte auch, ich hatte auch immer das Gefühl, dass meine Täter nie Angst vor der Polizei hatten. Mhm. Das haben sie auch gesagt. Also es ist halt so, das war einfach nie so Thema, also ich glaube wirklich, ich hatte immer das Gefühl, das hatte ich auch mal in einem Video gesagt, dass da einfach so eine Selbstverständlichkeit drin ist. Und es stimmt ja auch, wenn jetzt schon so wenig Leute eine Anzeige machen und dann davon nur ein Bruchteil eine Mini-Strafe manchmal kriegt, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, keine Ahnung, einen Autounfall zu haben, wahrscheinlich noch größer, als da mal erwischt zu werden.
Ja.
Das ist traurig, aber ja.
Ich finde es auch, also ich habe da gar kein Verständnis für. Ich finde, die Leute sollten sich nicht mehr so sicher sein. Darum, wir brauchen mehr Anzeige, es muss auch mehr verfolgt werden. Also ich weiß nicht, ich würde auch gerne mal mit der Polizei zu sprechen. Kann man da nicht einfach auch Handys überwachen oder so? Also wenn ich schon weiß, es gibt Anzeigen gegen die Person oder ich kenne das Internetverhalten von der Person, kann mir auch keiner sagen, dass man keinen Zugriff irgendwie auf mein Browser-History haben kann, ja, wenn man genau das möchte. Also ich glaube, man könnte da noch viel mehr machen.
Ja, glaube ich auch.
Aber ein Thema, zu dem ich unbedingt noch mit dir sprechen wollte, ich finde, wir müssten da viel mehr drüber sprechen. Die Leute machen da echt absolut die Augen zu. Was findest du, sind so Tipps für alle Eltern? Was wünschst du dir, sollten alle Eltern wissen?
Also einmal, dass wir auf jeden Fall dass wir auf jeden Fall hingucken, dass wir es auf jeden Fall für möglich halten. Dann würde ich mir auch wünschen, also das sind jetzt so ein bisschen die typischen Sachen, aber sie sind halt einfach wichtig, dass wir den Kindern beibringen, wie die Geschlechtsteile heißen, also dass sie Worte dafür haben, weil zum Beispiel bei mir war das damals so, als ich mich an einen Übergriff erinnern konnte, wusste ich gar nicht, ich hatte da unten Schmerzen im Intimbereich, aber ich wusste nicht, was da passiert. Ich wusste nicht, dass das falsch war. Und meine Meinung ist, das ist aber einfach meine, wir sagen unseren Kindern, wenn sie über die Straße gehen, dass sie nach links oder rechts gucken sollen, weil da ein Auto kommen kann. Und wenn es überfahren wird, das ist auch schrecklich. Aber wir sagen ihnen nicht, es gibt Menschen, die wollen zum Beispiel deinen Penis anfassen. Das ist verboten, das wissen auch alle. Also jetzt mal so stumpf gesagt, natürlich in einem anderen Wortlaut. Dass Kinder einfach wissen, dass es verboten ist und dass es eben auch alle Erwachsenen wissen, dass es verboten ist. Mhm. Und das ist einfach so wichtig, denen das mitzugeben und eben auch tatsächlich eben Grenzüberschreitungen. Und ich finde schon, ich dachte immer, als ich noch keine Kinder hatte, dass man das erst später macht. Aber ich habe das jetzt bei unserem Sohn schon im Säuglingalter gemerkt, das dreht sich weg. Also Kinder zeigen so klar ihre Grenzen und das ist wichtig, die einfach einzuhalten. Also natürlich hat man auch selber Grenzen und die sollte man auch einhalten. Also auch zeigen, dass man selber Grenzen einhält. Ja, also dass das Kind natürlich auch Grenzen gesetzt wird, aber auch deren Grenzen eben wahren. Also natürlich außer bei medizinischen oder hygienischen Maßnahmen, aber sonst auf jeden Fall. Und eben, dass man auch, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, und letztens hat in einem Vortrag wieder jemand gesagt, es werden immer weniger Kinder. Das heißt ja auch, dass Gruppe immer kleiner wird, für die es sich lohnt, was zu machen sozusagen. Also wenn es immer weniger gibt, wer soll denn für sie sprechen? Und letztendlich sind wir Erwachsene aber die, die für sie sprechen müssen. Also wir sind das Sprachrohr für die Kinder. Ob wir Kinder haben oder nicht, ist es völlig egal. Wir müssen diese Gruppe als Gesellschaft schützen. Das sind schutzbefohlene Wesen und wir müssen für sie auf die Straße. Und wir müssen, wenn wir, ich war auf dem Weihnachtsmarkt, habe da einen Mann gesehen, der dann immer näher zu so einem Kind kam. Ich war mir irgendwie unsicher, hatte ein komisches Bauchgefühl, hatte aber auch keine Beweise. Dann ist das Kind hinter die Buden gerannt, da ist der Mann hinterher. Dann bin ich trotzdem hinterher, weil ich einfach um sicher zu gehen, es verletzt niemanden. Und dann habe ich gesehen, wie das Kind auf dem Arm vom Papa ist und der Mann weg. Und wenn ihr sowas seht, geht zur Polizei. Also meldet sowas. Habt einen Blick für alle Kinder. Und wenn euch was komisch vorkommt, dann lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, weil es wird nichts passieren. Es ist nicht so, dass dann ein Leben von einem Menschen vorbei ist oder irgendwas. Man kann es einfach melden und dann gucken die und dann war es das. Oder sie können dem eben nachgehen, weil mehrere Meldungen schon gemacht worden sind oder. Also deshalb, ich finde, es ist so wichtig, dass wir gemeinsam als Erwachsene für Kinder aufstehen.
Finde ich auch richtig schön. Also richtig gut gesagt, darum ist es auch so wichtig, dass ihr euch dem Thema nicht verwehrt. Also auch wenn es nicht schön ist zu hören und es macht natürlich traurig, das verstehe ich total. Und es ist ja auch, es ist ein dunkler Teil der Realität. Und ich finde schon, wenn einem das einmal die Augen öffnet, dann sieht man die Welt auch ein bisschen anders. Das kann ich verstehen, dass man das nicht möchte, aber es ist halt trotzdem da. Und wegzusehen, das hilft dann wirklich keinem, außer einem selber vielleicht in dem Moment. Was ich an deiner Arbeit auch extrem bewundernswert finde, ist, dass du alles so aussprichst, wie es ist. Also du benennst es ganz klar. Ich habe auch noch mal ein Beispiel rausgesucht. Du hast einen Post zur Weihnachtszeit gemacht und geschrieben, früher hatte ich Angst vor dem Weihnachtsmann, weil er seinen Penis als Kind in mich eingeführt hat. Warum hast du dich dazu entschieden, das immer so direkt anzusprechen? Und was ist da auch das Feedback?
Ja, am Anfang war das nicht immer so. Also als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, war es nämlich so, dass immer nur fallbezogen gesprochen worden ist darüber. Es war so nach der Corona-Zeit, ich glaube so 2021, 2022 oder so. Und wusste ich, okay, wenn ich jetzt mit dem Thema rausgehe, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hatte ja einen Plan, das musste ich da dem so nachgehen. Aber ich hatte in meinem Kopf, ich muss das jetzt so verpacken, dass mir Leute überhaupt zuhören. Das heißt, ich habe es wirklich so galant verpackt und nicht direkt oder so, sondern wirklich sehr doll in ein Geschenkpapier eingewickelt, dass Menschen überhaupt erstmal zuhören. Und dann wollte ich das erstmal in die allgemeinen Medien bringen. Also ich wollte erstmal, dass nicht fallbezogen darüber gesprochen wird, sondern dass wirklich in der, das war nachher in der Cosmopolitan, in ganz normalen Mainstream-Bild-Zeitungen, also Zeitungen wo oder Berichten, wo das sonst gar nicht stattgefunden hat. Und dass wir erstmal allgemein offen sind, da das Thema an uns ranzulassen. So. Und als ich gemerkt habe, okay, das funktioniert jetzt, habe ich dann die Tür weiter aufgemacht und habe dann gedacht, so, ich kann jetzt ein bisschen mehr wagen, ohne die Leute quasi so zu verschrecken direkt. Und habe dann expliziter mehr gesprochen und irgendwann dann halt jetzt einfach das ausgesprochen, was es ist. Weil, wenn wir jetzt einfach nur sexualisierte Gewalt an Kindern hören, können wir uns das nicht vorstellen, was da passiert. Wir können uns das nicht vorstellen. Es ist auch so ein Spektrum von ein Mann befriedigt sich einfach selber vor einem Kind bis hin zu wirklich Einführen von Gegenständen oder Körperteilen. Und das ist halt einfach, das müssen wir sehen, dass das sexualisierte Gewalt an Kindern ist. Das ist nicht einfach nur irgendein Wort und sie haben denn da irgendwie Berührung mit, sondern wir müssen wirklich checken, wie schlimm das ist, damit die Strafen sich anpassen, damit viel mehr auch einfach passiert. So habe ich so das Gefühl. Und das Feedback ist manchmal, am Anfang war es so, oh, das ist schon irgendwie ein bisschen triggernd, kann ich auch voll nachvollziehen, aber das habe ich mittlerweile gar nicht mehr, das Feedback. Ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach so sagen, ja, das ist es eigentlich. Und voll viele schreiben auch, und das finde ich irgendwie voll krass, die Kinder wurden ja auch nicht gewarnt. Und uns passiert es nicht, wir lesen es ja nur, sozusagen. Und dann müssen wir doch wenigstens jetzt einmal zuhören, damit wir was machen können. Und das finde ich ist irgendwie so, das finde ich so weise. Daran habe ich so gar nicht gedacht, aber das finde ich irgendwie so weise. Weil ich glaube, wir müssen da einmal rein, um dann wirklich auch was zu, also so verändern zu können halt.
Ja, auf den Punkt wirklich. Ich finde auch, wir müssen sagen, wie es ist, sonst wird sich niemals irgendwas ändern. Die Leute müssen die ganze Drastik auch hören. Also darum ist auch dieses Wort Kindesmissbrauch so ein bisschen, da können wir nicht so richtig mit anfangen. Also ich habe das jetzt auch ein paar Mal gesagt, aber eigentlich rede ich lieber von Gewalt, weil es ist halt Gewalt. Ja. Aber es ist wirklich so ein, es ist ein Wort, wo man direkt zumacht und sich nichts drunter vorstellen will. Ich finde das total gut so zu benennen. Mir ist auch aufgefallen, dass du keine Triggerwarnung machst.
Nicht mehr.
Oder meistens nicht. Ich nehme mich auch nicht mehr.
Früher habe ich das so oft gemacht und dachte ich irgendwann so, irgendwie wollte ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie, ich kann es nicht mal so richtig 100% benennen.
Aber spannend, ja, weil ich mache das auch nicht mehr. Ich finde auch, es ist irgendwie, ich verstehe, wenn Leute dann schreiben, warum hast du ja keine Triggerwarnung gemacht, verstehe ich absolut. Aber tatsächlich, ich glaube auch, weil mit den Triggerwarnungen, also ehrlicherweise die meisten Leute, die das erlebt haben, für die ist das auch gar nicht so schlimm, das zu hören. Also es gibt sicher ganz viele, für die das triggernd ist, das glaube ich schon, aber ich glaube, für die meisten ist es das nicht. Und die aber, die das noch nicht kennen, die schalten bei der Triggerwarnung aus.
Mhm.
Das muss man schon sagen. Also die swipen direkt weiter, wenn da jetzt steht, hier geht's um sexualisierte Gewalt gegen Kinder, dann denken die, nee, will ich nicht sehen, tschüss.
Ja.
Aber wenn die erstmal drin sind, dann kann man da, glaube ich, schon ganz viele abholen.
Ja, das stimmt.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Täter reden Kindern ja sehr oft ein, dir wird niemals jemand glauben. Du hast jetzt eine Community von über 400.000 Menschen aufgebaut. Also das absolute Gegenteil. Wie fühlt sich das an?
Ja, kriegt euch Gänsehaut. Das ist einfach, ja, also irgendwie, Also das ist einfach das größte Geschenk, was mir im Leben hätte passieren können. Sage ich ehrlich, so wie es ist, weil ich, als ich damit an die Öffentlichkeit gegangen bin, einfach damit auch irgendwo gerechnet habe, dass mir eben nicht geglaubt wird und dass das für mich auch völlig fein war. Auch heute noch, wenn mir Leute schreiben, dass sie mir nicht glauben, denke ich so, ja, das, ich weiß, ich kenne das. Es ist einfach so. Ich werde es auch nicht ändern können. Und weil man das einfach so gewohnt ist. Und dass man dann auf einmal so viel Support von Menschen erfährt, das ist so, dass ich kann es gar nicht greifen. Das ist einfach ein unfassbares Geschenk. Und deshalb mache ich auch diese betroffenen Geschichten, damit dann darunter die auch Support kriegen und gehört werden und das Gefühl haben, boah, ich bin nicht alleine und so viele Leute stehen hinter mir, auch wenn es virtuell ist quasi, aber dahinter stecken ja auch Menschen. Und das ist irgendwie, das gibt einem so viel Kraft. Das ist so krass. Und ich bin so dankbar dafür.
Das finde ich auch richtig schön. Aber trotzdem, es ist nicht nur ein Geschenk, sondern du hast dir das einfach erarbeitet, du hast dir das verdient. Du hast die Follower, weil du so eine wichtige Stimme bist, weil du dich gut ausdrückst, weil man dir so gerne zuhört und weil du wirklich das Leben von Menschen so, so positiv beeinflusst. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Folgt alle unbedingt, Lena. Ich habe deine Accounts verlinkt. Ich würde auch noch dein Dieb und Deutlich Interview verlinken, weil ich das auch so gerne geguckt habe mit deiner Mama. Und ich gebe dem Podcast 5 Sterne, ist immer noch total wichtig. Mhm. Und das war's für heute. Danke, dass du dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich kann dir das gleich nur zurückgeben. Danke für deine Arbeit. Wirklich. Danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen, vielen Dank. Und wir alle hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.